Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Und es geht nach längerer Pause mal wieder weiter mit unseren Philosophen, sprich mit Gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier. Und wir möchten diesmal reden über Baruch de Spinoza. Also wir gehen ins 17. Jahrhundert. Da ist er nämlich geboren. Eigentlich wurde er geboren als Bento de Espinosa, und zwar 1632 im Amsterdamer Judenviertel. Heute ist das Waterloo Plain und Umgebung. Das war damals das Judenviertel. Und als Baruch wurde er dann in die jüdische Gemeinde eingeführt. Er war Philosoph und Sohn portugiesischer Immigranten sephardischer Herkunft. Also wie Canetti, der war ja auch sephardischer Herkunft, allerdings Spanien, in seinem Fall war es ja Spanien und in diesem Fall ist es Portugal und seine Muttersprache war auch Portugiesisch, also die Muttersprache von Spinoza. Er gilt als einer der Begründer der modernen Bibel- und Religionskritik. Über Spinozas Jugend ist nur bekannt, dass er im Alter von 5 Jahren mit dem Vater, seinem älteren Bruder Isaac und dem jüngeren Bruder Gabriel in das Mitgliederverzeichnis des Fördervereins Etz Chaim eingeschrieben wurde, was ich sehr spannend finde, dass über die Jugend so wenig bekannt ist, weil wir kommen gleich zu seinem Tod. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Da Spinoza als 18- oder 19-Jähriger in keiner Mitgliederliste der Klassen 5 bis 7 aus dem Jahre 1651 vorkommt, hat er diese Klassen wahrscheinlich auch nicht besucht. In den Gemeindebüchern kommt er erst wieder nach dem Tod seines Vaters vor, und zwar im Spendenbuch. Und laut dieses Buches hat er im Monat nach dem Tod des Vaters mehrere Zahlungen geleistet. Schule hin, Schule her, er lernte Latein, damit konnte er sein Wissen natürlich erweitern. Damals war Latein natürlich eine sehr wichtige Sprache. Im Jahre 1656 dann äußerte er zum ersten Mal starke Zweifel an verschiedenen für die Gemeinde zentralen Glaubenslehren. Das Alte Testament erschien ihm voll von Widersprüchen und Ungereimtheiten. Und er konnte nicht anerkennen, dass es in all seinen Teilen nichts als schlechtsinnige Wahrheit enthalte. Das kam nun bei der Gemeinde nicht ganz so gut an. Und so war es so, dass 1656 er wegen angeblich schlechter Ansichten und Handlungen, nachdem mildere Maßnahmen nichts genützt hatten, von der Synagoge ausgeschlossen wurde, mit einem Bann belegt wurde. Zusätzlich verboten die Rabbiner jeden schriftlichen oder mündlichen Kontakt mit ihm. Und zu diesem Zeitpunkt war Spinoza 23 Jahre alt, hatte aber noch nichts veröffentlicht. Er hat sich also erstmal nur lecker mit der Synagoge angelegt, mit den Rabbinern. So, nach dem Bann verfasste Spinoza eine umfangreiche Verteidigungsschrift, in der er seine bibel- und religionskritischen Ansichten entwickelte, die er dann später in den theologisch-politischen Traktat aufnahm. Spinoza gilt deswegen als einer der ersten säkularen Juden. Er lebte ehelos und zurückgezogen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich mit Drehen und Schleifen optischer Linsen. Darüber hinaus bezog er Zuwendungen von 2 Gönnern, aber nicht gerne und auch nur unter Androhung von Freiheitsentzug und Lebensgefahr. Also er fand das überhaupt nicht cool, mit Geld von anderen Leuten rumleben zu müssen. 1669 zog er nach Den Haag. 1670 bemühten sich dann die Kirchen, und zwar die protestantische und die katholische, zusammen mit Universitätskanzleien und staatlichen Stellen, um ein Verbot von Spinozas anonym erschienenen Tractatus Theologico Politicus durchzusetzen, was dann auch 1674 Erfolg hatte. Nichtsdestotrotz erhielt er in Den Haag Besuch bedeutender Gelehrter, unter anderem 1676 von Gottlieb Wilhelm Leibniz. Und jetzt kommt das was sehr Spannendes. Spinoza starb im Alter von 44 Jahren am 21. Februar 1677 um 3 Uhr nachts. Man weiß nichts über seine Jugend, aber die wissen, dass er um 3 Uhr nachts gestorben ist? 1677? Okay, also in seiner Wohnung ist er wohl gestorben, und zwar in der Pavillonskracht in Den Haag.
Tja, da muss jemand neben ihm gesessen haben.
Wahrscheinlich. Ja. Anders geht's ja gar nicht. Die Umstände seines Todes sind nicht näher bekannt. Vielleicht war es Tuberkulose, damals hat man das noch als Schwindsucht bezeichnet. Das Tractatus Politicus blieb unvollendet. Freunde bereiteten Spinozas nachgelassene Manuskripte zur Veröffentlichung vor und diese erfolgte dann noch im Todesjahr 1677. Und diese Veröffentlichungen erhielten dann die Ethik, den Tractatus Politicus, den Tractatus de Intellectus Emendatione sowie Briefe und seine gleichfalls unvollendete hebräische Grammatik. Autographen von Spinoza werden unter anderem in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek aufbewahrt. Spinoza nimmt in der Philosophiegeschichte eine Sonderstellung ein, denn er gehörte weder einer etablierten philosophischen Schule an, noch begründete er selber eine neue. Er war einer der radikalsten Philosophen der frühen Neuzeit. Die Philosophie Spinozas hat vor allem ein ethisch-praktisches Ziel. Er möchte nämlich von den illusorischen Lebenszielen das einzig Wahre unterscheiden, das ihm, wenn er es erreichen würde, eine stabile und wirklich befriedigende Freude verschaffen könnte. Um dies zu ermöglichen, entwickelte er eine Ethik, deren Grundlagen metaphysischer Natur sind. Da aber die Ethik in seinen Augen von der politischen Philosophie untrennbar ist, entwickelte er sowohl im Rahmen des Tractatus Theologico Politicus als auch im Tractatus Politicus ein eigenständiges politisches Denken. So, das jetzt mal so ein bisschen zu seinem Lebenslauf. Er wurde selbstverständlich beschimpft, wegen vieler Dinge, aber vor allem natürlich unter anderem auch, weil er Jude war. Thomasius zum Beispiel bezeichnete Spinoza als lichtscheuen Schreiber, einem lästernden Erzjuden und völligen Atheisten, einem scheußlichen Ungeheuer. Andere sagten, er wäre ein dummer Teufel, ein blinder Gaukler, ein verblendeter Tropf, ein Narr, der das Tollhaus billigend meritiert, ein wahnwitziger, gleichsam trunkener Mensch, der philosophischen Lumpenkram und gaukelhafte Alfanzereien betreibt, voll der lahmsten und elendsten Fratzen. Aber dann kam einer, der sagte, da reden die Leute doch immer von Spinoza wie von einem toten Hunde. Aber es gibt keine andere Philosophie als die Philosophie von Spinoza. Und es kann nur einer sein, und das ist natürlich Lessing. Wer sonst? Ist nicht überraschend. Spinoza selber war alles andere als laut, also alles andere als das, was ihm entgegenschlug. Er war einer der zurückgezogensten, bescheidensten und stillsten Philosophen wahrscheinlich, die es so gab. Er hat mal gesagt: Ich lasse einen jeden nach seiner Natur leben, und wer will, mag für sein Heil sterben, wenn ich nur für die Wahrheit leben darf. Also für ihn war klar, macht alle, was ihr wollt, wenn ich machen darf, was ich will, ist alles gut. So. Und das empörte die Menschen, denn dass jemand nach seiner Wahrheit leben will und sich nicht an die gängigen Regeln halten will, das war damals nicht so, also das ging so nicht, das mochte man nicht. Ich habe ja schon gerade gesagt, Angebote von Freunden, ihn finanziell zu unterstützen, fand er nicht so cool, und nur wenn es unbedingt sein musste. Er war auch in den letzten Jahren seines Lebens Hausmann, das alles alleine gemacht, und er verteidigte halt die Denkfreiheit. Und das war nun damals, als die Toleranz nun mal nicht gerade die Stärke der Menschen war, sowieso schon schwierig. Nun, diese Denkfreiheit hätte man ihm vielleicht auch noch mehr oder weniger zugestanden, wenn er die Lehre der Kirche nicht angetastet hätte. Wer aber nach seiner eigenen Wahrheit lebt und sucht, der kann die Lehren der Kirche natürlich nicht mehr als uneingeschränkt wahr anerkennen. Also über alles andere stellen. Mhm. Er war der Meinung, dass die Suche nach Wahrheit nicht vor den Kirchen Halt machen dürfe. Naja, und dann war ja noch die Sache mit dem Alten Testament da, ne? Was er ja auch eher so durchwachsen fand. Vollends hat er die Kirchen dann verärgert, als er dem Staat die Aufgabe zuwies, die Übergriffe der Kirche im Zaume zu halten und die Freiheit der religiösen und politischen Überzeugungen zu wahren, denn der Zweck des Staates ist in Wahrheit die Freiheit, sagte Spinoza. Und da war natürlich ganz aus. Also so ging es ja nun überhaupt nicht. Und wenn man das liest, hat man so ein bisschen das Gefühl, Mensch, er könnte eigentlich aus dem 20. Jahrhundert sein und nicht aus dem 17. Er hat natürlich, er war kein Atheist, davon mal ganz abgesehen.
Nee, mitnichten. Nee, wirklich nicht.
Ja. Ganz bestimmt nicht. Was er genau war, ist ein bisschen schwierig. Das, ja, ich glaube, er kommt deinem Stoikern relativ nahe.
In manchen Bereichen ja. Also wenn wir von dieser Gottesidee reden, sicherlich. Also was ich über Spinoza gelesen habe, bewegte sich mehr im Rahmen von Pantheismus. Also diese Idee, dass irgendwie die ganze Welt was Göttliches ist und Gott alles umschließt und dass in allem irgendwie Gott steckt, aber der Mensch halt das Ganze nicht so begreifen kann. Ne? Aber es ist eigentlich überall und vollumfänglich und überall. Ja, in jedem
Genau.
In jedem Teil sozusagen.
In jeder Substanz nannte er das. In jeder Substanz, kommen wir gleich richtig. Zu. Hm, genau. Idee, ja. Hm. Ja, er hat gesagt, kann man sich ein größeres Unglück für einen Staat ausdenken, als wenn ehrbare Männer nur darum, weil sie anders denken und nicht zu heucheln verstehen, wie Verbrecher des Landes verwiesen werden. Was kann verderblicher sein, als wenn Menschen nicht wegen eines Verbrechens oder einer Übeltat, sondern nur weil sie freien Geistes sind, für Feinde erklärt und zum Tode geführt werden? Es war ihm unverständlich. Nun, diese Kirchen setzten das halt durch und so untersagten sie unter Androhung strengster Strafe Druck und Verbreitung seiner Schriften, weil sie ein gotterlästerliches und seelenverderbliches Werk seien, voll von grundlosen und gefährlichen Ansichten und Gräueln, sagten sie. Nicht mal zustimmend erwähnen durfte man dieses Buch. Und wer das trotzdem machte, der bekam es mit einer Geldstrafe von 3000 Gulden und 8 Jahren Haft zu tun teilweise.
Ja, das war mit Sicherheit wegen der Gotteslästereien und nicht, weil er sich gegen einen fanatischen Dogmatismus ausgesprochen hätte oder gegen ein festes Schwarz-Weiß der Kirche. Nein, nein.
Ganz genau. Ja, nicht nur der Kirche, ne? Das waren also
allgemein.
Das waren damals alle und dann hieß es dann, das Ganze wäre geschrieben von einem abtrünnigen Juden zusammen mit dem Teufel in der Hölle geschmiedet.
Ja.
Ne? Also das, was man auch kennt, ja. Wenn man das alles so liest, was die Menschen über ihn gesagt hat, dann kommt man wieder zu der Erkenntnis, ach Mensch, da hatte der olle Stinkstiefel doch wieder recht. Ne? Schopenhauer hat ja immer schon gesagt, dass sich das noch nie ändert, dass sich das nicht ändern wird und dass es schon immer so war. Ja, und Spinoza hat eigentlich aber nichts dazu gesagt. Also er hat das alles so über sich ergehen lassen, hat dann irgendwann relativ resigniert an einen Freund geschrieben, wer sich bemüht, die Dinge der Natur als Gelehrter zu begreifen und nicht nur als Tor anzustaunen, der wird allenthalben für einen Ketzer und Gottesleugner gehalten. Tja. Er konnte aber nicht nachgeben und deswegen hat er auch geschrieben, ein Gedanke hört nicht auf, wahr zu sein, bloß weil er von den vielen nicht anerkannt wird. Es ist nicht erst seit heute, dass die Wahrheit teuer zu stehen kommt. Üble Nachrede aber soll mich nicht daran hindern, sie im Stich zu lassen. Also er war schon von dem überzeugt, was er da so erzählt hat, aber er war nicht so laut, dass er eben auf diese ganzen Schmähungen direkt geantwortet hätte, sondern er hat dann zwar schon mit Freunden darüber sich ausgetauscht, aber nicht mit denen, die ihn beschimpft haben. Das war überhaupt nicht sein Ding. Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass er kein Atheist war. Er hat gesagt, wir können der Existenz keiner Sache gewisser sein als der Existenz des unbedingt unendlichen und vollkommenen Wesens, das heißt Gottes. Denn da seine Wesenheit alle Unvollkommenheit ausschließt, hebt sie dadurch jede Ursache an seiner Existenz zu zweifeln auf und gibt über diese die höchste Gewissheit. In diesem Sinne gilt Gott, die erste Ursache aller Dinge und die Ursache seiner selbst, gibt sich selbst durch sich selbst zu erkennen. Es ist nicht der Gott, der in der Allmacht seines Wissens eine Welt geschaffen hat und sie im Akt der Schöpfung an sich selber entlassen hat. Da dachte ich wieder so ein bisschen an Jaspers mit dem Hore Düdel Dödel Dö. Aber er meint halt, das ist halt nicht, also Gott ist nicht hergegangen und hat die Welt geschaffen und ist dann weggegangen, so nach dem Motto, sondern lebt halt in all den Dingen und in all den Wesen auf der Welt und im Universum. Er ist halt überall.
Und wir sind auch Teil von Gott damit, ne? Teil dieses unendlichen Verstandes von Gott.
Genau so ist das. Alles Wirkliche ist in Gott befasst. Alles, was ist, ist Gott, wie du schon gerade sagtest. Ganz genau so ist, so hat er sich das vorgestellt. Also es gibt keine selbstständigen Substanzen, seiner Meinung nach. Also Gott allein ist die einzige Substanz. Dinge und menschliche Geister sind nur Modi dieser einen Substanz. So hat er das halt gesehen. Und die Welt, die wir sehen, ist nichts als eine Weise, wie Gott selber existiert. Und der Mensch ist nichts als eine Weise, wie Gott selber denkt. Und wenn man sagt, ein Ding ist, so redet man unangemessen, sagt er. Eigentlich müsste man sagen, in der Weise, wie mir dieses Ding erscheint, erscheint mir Gott. Mir nämlich, der ich selber ein Gedanke Gottes bin. Denn Gott ist alles in allem. Er ist in allem wirklichen Dingen wie im Menschen anwesend. Das hört sich stark nach Jaspers insofern an, als dass Jaspers ja auch diesen allmächtigen Gott abgelehnt hat. Mhm. Und eher so davon ausgegangen ist, dass in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, dass in dieser getroffenen Entscheidung Gott innewohnt. Das hört sich sehr stark danach an. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist auch Spinoza einer derjenigen, an denen sich Jaspers stark orientiert hat. Und das liest man auch ganz stark raus. Und es jaspert an der einen oder anderen Stelle ganz doll, finde ich. Oh, das geht ja noch viel weiter. Er hat ja auch gesagt, dass mit Jesus und all diesem Ganzen, das war ihm ja auch alles nichts. Und
genau, Jesus war ein toller Typ, aber nicht der Sohn Gottes. Oh, oh.
Genau.
Und alle Bischöfe so, nee, der muss weg. Ja.
Naja, klar, in dem Moment, was sollen sie, also gut, ich meine, dass er weg muss, ist natürlich Quatsch, aber dass die Bischöfe natürlich sagen, da sind wir anderer Meinung, kann ich ja noch nachvollziehen. Das ist ja, ich kann ja nicht gegen sich selber reden. Aber das Entscheidende für mich ist, oder wie ich das verstanden habe, es handelt sich nicht um einen persönlichen Gott. Er hat ja auch überhaupt nichts von Gebeten gehalten.
Ja.
Oder gar um einen Gott, der sich in den Propheten oder Jesus Christus offenbart, sondern ja, im Grunde genommen nimmt er sozusagen der Kirche Gott weg und gibt ihn allen Menschen. So habe ich das verstanden.
Und überhaupt der ganzen Welt. Gott ist nicht so eine Person, so ein personifiziertes, etwas, was irgendwie handelt oder so, sondern es ist überall, es ist mehr so das Göttliche und nicht der Gott. Mhm.
Genau. Er hat ja gesagt, die Offenbarung Gottes geschieht in allem Wirklichen.
Das finde ich auch spannend, denn den Schluss, den er daraus zieht, ist, dass Erkenntnis etwas Gutes ist, im Gegensatz zu der Kirche, die ja sagt, ne, seid mal schön leise, wir sagen euch, was die Wahrheit ist, sondern er sagt, genau, wenn wir genau hingucken, das, was wir erkennen, die Gesetzmäßigkeiten, die wir als Menschen feststellen können und die Dinge, die wir, also die Wahrheiten oder die Sachen, die wir als Wahrer herausfinden können, das ist eigentlich Gottes Liebe. Das ist, wenn wir hingucken und zu würdigen wissen, wo überall Gott ist und wie das tatsächlich funktioniert, wie er funktioniert sozusagen. Das finde ich sehr spannend. Das ist eine ganz andere Schlussfolgerung aus seinem Gottesbild, als sich aus dem, aus dem jüdischen, aus dem katholischen Gottesbild damals ergibt. Mhm. Keine Unterwerfung, sondern im Gegenteil eine Neugier und eine offene, liberale Liebe, würde ich schon fast sagen. Also eine neugierige Liebe, ja.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und nach seinem Dafürhalten war Gott selber ja auch nicht frei, die Welt zu erschaffen oder es zu unterlassen.
Oh ja, das ist noch ein ganz anderer spannender Punkt, dass er Determinist war. Das war mir vorher auch nicht klar. Sprich, freien Willen gibt es nicht, sondern alles passiert als Konsequenz von etwas anderem. Und wenn Gott alles ist und alles sich nur abspult, dann spult auch Gott quasi sich nur ab. Also alles, was passiert, steht schon fest. Gott ohne freien Willen, das ist natürlich nochmal ein Punkt, warum man ihn vielleicht nicht so gerne mocht in der Kirche.
Ja.
Denn auch dann ist natürlich Beten und alles, was man sonst tut, aus Angst vor Gott hinfällig.
Ja. Genau. Für die Füße halt. Ja. Ne? Und das, was unser Intellekt eben von dieser Substanz erkennen kann, sagt er, das nannte er wieder Attribute. Also Attribute sind zum Beispiel Denken, Geist und Ausdehnung, Materie. Das sind so zwei dieser Attribute, die er so hatte. Das ist das ist das, was unser Intellekt erkennen kann von dieser Substanz, von diesem, wo es nur eine von gibt halt. Also ein Gegensatz zwischen Geist und Materie, das sind zwei verschiedene Attribute gewesen in einer einzigen Substanz. Monismus nennt man das wohl. Mhm. Er sagte halt, zwischen der idealen Gesetzmäßigkeit des Ideenreichs und der mechanischen, also der Körperwelt, kann kein Gegensatz bestehen, sondern jeder Idee von unendlich vielen entspricht ein Gegenstand der körperlichen Welt, sagt Spinoza.
Also, das ist ja schon, es klingt jetzt nach einem materialistischen Ansatz. Also alles ist und nichts ist irgendwie metaphysisch oder so komplett geistig, ja, okay.
Genau, er ist ja auch ein großer Anhänger von Epikur gewesen. Mhm. Das macht ja Sinn. Weiter geht's mit, so wie in der Welt der materiellen Körper keine Wirkung ohne zwingende Ursache möglich ist, so ist in der Geisteswelt ein Willensentschluss ohne Motiv nicht möglich. Mhm. Also Reihe und Folge, Aktion, Reaktion. Mhm. Ja. Und damit schloss er natürlich auch Gott mit ein, weil Gott ja überall drin ist, ne?
Ja, klar. Der ist dann genauso nur Konsequenz für sich selbst. Ja.
Richtig. Alles geschieht halt aus kosmischer Notwendigkeit. Also den Begriff Wille Gottes nannte er das Asyl der Unwissenheit. Ja.
Da ist er nicht der Erste und nicht der Letzte.
Tja. Es gab wohl irgendwie manche Objekte, die entspringen irgendwie unmittelbar dem unendlichen göttlichen Wesen. Dies sind absolut gültige und unveränderliche geometrische Sätze, zum Beispiel Naturgesetze bzw. Logik. Und dann gibt es noch die Gesetzesmäßigkeiten des Seelenlebens. Und je weniger direkt die Verbindung zur göttlichen Substanz, desto individueller und auch vergänglicher ist das Objekt.
Also sind die unvergänglicheren Dinge die göttlicheren?
Ja.
Die mehr Substanz haben. Ha, kommt daher unsere Redensart von wegen, das hat aber Substanz so für Tiefgreifende.
Kann sein.
Man weiß es nicht.
Das kann durchaus sein. Hm. Er sagt aber, dass die Substanz als solche weder Intelligenz noch Willen besitzt. Es gibt keine Vorsehung, kein Heilsplan, sagt er. Interessant. Da sie Ursache ihrer selbst ist, gibt es auch kein blindes Verhängnis. Also er hat sich sozusagen so eine Welt zurechtgebaut, in der es keinen Willen gibt, aber eine Menge Freiheit. Das ist
eine Menge Freiheit, obwohl trotzdem alles schon vorbestimmt ist. Also nicht von jemandem, aber halt physikalisch festgelegt, weil es nur aufeinander folgen kann. Ja.
Und er wollte ja eigentlich sowas hinbauen, dass alle glücklich sein können. Das ist ihm, glaube ich, bedingt gelungen, also weil das halt, glaube ich, auch alle nicht verstanden haben. Viele haben einfach gar nicht gewusst, was der will. Damals so. Alle Ursachen haben eine Dynamik, haben wir ja gerade schon gesagt, und vor allem auch eine Dynamik zur Lebenserhaltung und zum Nutzen. Es gibt die Affektenlehre nämlich. Spinoza konzipiert eine Lehre von Affekten und Leidenschaften. Das ist wieder diese Stoiker-Geschichte, glaube ich.
Ja, genau, obwohl die sich da ein bisschen widersprechen, aber es ist der gleiche Gegenstand, über den sie reden. Ja.
Weil diese Affekte und Leidenschaften, das wird als Bejahung des Lebens, also überhaupt ist für Spinoza die Bejahung des Lebens wichtig. Und er entwickelte eine genaue Theorie der Affekte, die Fragen der Anreize und Wirksamkeit von Affekten bearbeitet und unterscheidet zwischen angemessenen Affekten, aktiver Gestaltung und inadäquaten Affekten, Ideen, die wir erleiden. Es geht also ihm darum, in den Ursachen nicht unterzugehen, nicht Knecht der Affekte zu werden, sondern sie zu gestalten. Demut ist keine Tugend, Demut ist eine Trauer, die daraus entspringt, dass der Mensch seine Ohnmacht oder Schwachheit betrachtet, sagt er.
Ja, insofern ich das verstanden habe, stimmt er mit den Stoikern ein wenig überein in der Idee, dass Freiheit dann entsteht, wenn man versteht, was notwendig ist, also wenn man die Zusammenhänge versteht und sich dem fügen kann. Oder bei den Stoikern heißt es dann irgendwie, dass man das will, was einem eh schon passiert, sozusagen. Das scheint Spinoza hier sehr ähnlich zu sehen. Unterschiede sehe ich da, wo sie von Vernunft reden. Also die Stoiker, die ja Vernunft als große Fähigkeit des Menschen sehen, sich so aus dem Leiden herauszuheben. Und Spinoza spricht davon, dass man andere Effekte gebrauchen muss, um die schlechten Affekte zu besiegen, sozusagen. Und dass Vernunft nicht genug ist.
Genau. Und er spricht halt auch davon, dass das Streben nach Selbsterhaltung nicht dazu führt, dass der Strebende sich auch tatsächlich selbst erhält. Mhm. Das wahrhaft Gute entwickelt Spinoza im ausdrücklichen Kontrast zu diesem bloßen Meinen. Also, das Gute ist nicht dasjenige, wovon wir eine gute Meinung haben, sondern etwas, um das wir wissen. Es ist nicht nur scheinbar, sondern wahrhaft nützlich. Dementsprechend könne, sagt er, nur wahrhaft gut genannt werden, was uns tatsächlich am Leben hält und nicht, was wir meinen, für unsere Selbsterhaltung erstrebenswert sei.
Da ist wieder die Erkenntnis das Göttliche. Mhm. Und die Erkenntnis das, wonach man streben sollte. Ja.
Genau. Was ich sehr spannend finde. Und er sagt aber auch, wir hatten ja gerade schon Vernunft, dass es der Mensch hat die Möglichkeit, seine Affekte zu beherrschen, und zwar mit Hilfe der Vernunft. Es ist wichtig, die Affekte zu verstehen, um Ideen zu bekommen. Und die können geordnet und besser gesteuert werden. Eine solche Klarheit führt laut Spinoza letzten Endes an das Ziel. Also das Ziel für Spinoza ist immer Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis. So. und durch mithilfe der Vernunft diese Affekte kennenzulernen und damit umgehen zu lernen.
Da sind wir wieder bei, wer war es, Plato? Platon? Kenne dich selbst und der Grundsatz eigentlich jeder, fast jeder Philosophie.
Genau. Da der Mensch von jeher nach vollkommener Erkenntnis strebt und da Gott vollkommen ist, muss es sein Ziel sein, eins mit Gott zu werden. Ja, klingt logisch. Aus Sicht von Spinoza macht das total Sinn. Und da Gott im Allem ist, muss daher das Ziel des Menschen sein, eins mit der göttlichen Natur zu werden. Und wenn man dies erreicht, erreicht man die höchste Form der Existenz und damit den Frieden. Also das war für Spinoza das überhaupt. Je mehr Erkenntnis, desto näher kommst du Gott sozusagen. Also desto besser ist das für dich. Er wollte verstehen halt. Finde ich schon mal sehr, sehr charmant.
Sehr, ja. Überhaupt finde ich einige Ideen von ihm sehr sympathisch. Diese Erkenntnis, dieses Ziel der Erkenntnis ist das eine. Ist natürlich auch schon wieder was sehr modern ist oder was uns heute auch noch
total
prägt in vielen Ecken. Aber auch diese sein Einsetzen für Rede- und Gedankenfreiheit und für individuelle Rechte. Du hattest das schon angesprochen, dass er einfach er selbst sein wollte und das auch vertreten hat. Wenn auch leise und sehr höflich anscheinend seine gelesen, dass seine Nachbarn ihn sehr gerne mochten oder seine Mitmenschen allgemein, weil er halt so ein angenehmer, das hattest du auch schon ein paar Mal erwähnt. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, und ich denke mal, deswegen hat Lessing ihn auch gerne gemocht, aufgrund dieses Gedankens von Individualismus, da ist schon fast so eine europäische Idee drin von Toleranz. Jeder macht sein Ding und man kann sich untereinander tolerieren, solange man sich nicht wehtut sozusagen.
Genau.
Solange es eben kein Dogma gibt, sondern man offen sich begegnet und zusammen nach eben dieser Erkenntnis strebt. Es gibt viele Wahrheiten, nicht nur schwarz-weiß. Also was, ja, sehr moderne Ideen.
Absolut. Er hat sich halt auch gegen diese Theologen gewehrt, die den Willen Gottes als Ursache aller Erscheinungen hinstellten. Was natürlich gar nicht ging.
Nee, da hat man ja null Handlungsfreiheit. Wenn alles, was passiert, gesteuert von Gott ist, kann man sich nur
ergeben. Ja, aber das ging halt nicht. Das konnte er ja nicht machen. Das ist ja klar, dass er als Atheist gesehen wurde. Und laut ihm war es auch nicht die Aufgabe der Heiligen Schrift, uns über die Natur Gottes und seinen Heilsplan zu belehren. Also, naja. So Sachen halt, ne? Also, er meinte halt auch, um das zu verstehen, braucht man auch keine raffinierte Unterweisung in Philosophie oder in Theologie. Aber ich glaube schon, dass man das damals noch brauchte. Beziehungsweise es musste jemanden geben, der den Leuten das erklärt hat, weil die waren ja damals auch naivgläubig. Ne?
Ja.
Dann hat er gesagt, die Wunder seien missverstanden und missbraucht worden für pseudomoralische Zwecke. Ja, das kannst du halt nicht schreiben. Das
ist nicht ganz verkehrt, macht dir aber keine Freunde.
Nee, macht dir überhaupt keine Freunde.
Nicht im 17. Jahrhundert, ja.
Ja. Tja. Er war halt ein Freund, er sagte halt, Menschen, die durch Rationalität befreit sind, seien für ihn, laut seiner Meinung, automatisch wohltätiger, toleranter, auch gegenüber den Fehlern anderer, die noch von ihren Leidenschaften gesteuert werden. So, das war halt seine Meinung. Tja. Da allerdings, und das finde ich sehr klug, da allerdings die Menschen im Allgemeinen sich nicht von Ratio leiten ließen, müsse der Staat Regeln setzen und durchsetzen. Und er war halt Demokrat, er bewunderte die Demokratie. Weil laut seiner Meinung sei es unwahrscheinlich, dass die Mehrheit einer großen Wählerschaft irrational entscheide.
Also, ja, da hat er noch nicht so gewusst, was auf ihn zukommt. Nein.
Nee, das hat er nicht gewusst. Aber an sich schon mal wieder sehr sympathisch. Also einer der ganz wenigen Philosophen zu der Zeit, die demokratisch waren. Das gab es ganz, ganz selten. Also der Olle Schopenhauer war ja nun überhaupt kein Freund von Demokratie, weil er der Meinung war, da können Menschen gar nicht mit umgehen. Tja. Ja. Man hat immer, ja, das Blöde ist immer, man kommt immer wieder mehr oder weniger zu dem Punkt, wo man sagt, naja, so ganz Unrecht hatte Schopenhauer nicht.
Nicht in allen Punkten.
Nicht in allen Punkten, nee, gerade echt gute Punkte. Muss man ihm echt lassen. Also, ja, die Freiheit zu philosophieren, Gedanken- und Redefreiheit, das war ihm wichtig halt. Und das sei auch mit Frömmigkeit und Frieden im Staat vereinbar. Und ohne muss das Ganze letztlich sogar zugrunde gehen. Das war ihm halt wichtig. Und das ist halt super modern. Er war sehr optimistisch bezüglich der Fähigkeiten des menschlichen Geistes. Damit hat er sehr viel beeinflusst. Also er glaubte wirklich, dass Menschen da eine Menge machen können. Und das hat dann sehr stark auch Immanuel Kant und diese ganze Idealismusgeschichte beeinflusst. Ne? Also die ganze Aufklärung hat ja da eine Menge angestoßen mit seinen Sachen. Also das ist wirklich jemand, den ich vorher so nicht kannte. Also vom Namen hier schon, aber von seinen ganzen Sachen, die er erzählt hat und geschrieben hat, nicht. Muss ich ehrlich sagen.
Geht mir auch so, ja.
Und da habe ich aber Lust, noch eine Menge mehr darüber zu erfahren, weil ich finde den schon ziemlich cool, den Typ.
Ja, da sind einige echt moderne, interessante Ideen wieder drin, die sich lohnen, auch wieder zu entdecken jetzt. Schade eigentlich, dass Spinoza, ich meine, ja, man hat den Namen schon mal gehört, aber dass er nicht in der gleichen Reihe genannt wird.
Ja.
In der Regel, ne? Klar, so ein Leibniz ist da und so ein Nietzsche und so ein
Willst
Heidegger. Ja, und seine Herkunft wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja.
Kennst du Moses Mendelssohn?
Ach, ne, Namen hat man schon mal gehört, ne? Aber nee.
Siehst du?
Ja.
Ist einfach so.
Schade. Das ist so. Muss sich doch ändern lassen.
Wir sind jetzt ja bei, es zu ändern. Also unter anderem. Also,
genau, liebe Menschen, lest Spinoza, lest über Spinoza.
Also wirklich, man kann es nur, das Blöde ist halt, dass man ja selber auch immer so ein bisschen diesen ganzen Sachen ausgesetzt ist, dass man selber ja auch eine längere Zeit braucht, um dahin zu kommen.
Ja, keine Frage. Ja.
Das ist natürlich schade. Also ich finde seine Idee von Freiheit und es gibt nicht die Wahrheit, ich lebe mein Leben nach meiner Wahrheit, ihr lebt euer Leben nach eurer Wahrheit, könnt ihr ja machen, aber dann lasst mir doch auch meine. So. Das finde ich sehr schön. Da sind sehr, sehr viele tolle Ideen drin. Und für damals, man darf ja nie vergessen, 1630. Also, der hat ja echt mit seinem Leben gespielt.
Ja, eigentlich erstaunlich, dass er nicht vorher schon irgendwo hingehängt wurde, sondern dann auf eine relativ natürliche Weise gestorben ist, wenn auch sehr früh.
Ja, stimmt, ja. Obwohl für damals, ja, 44.
Ja. Tuberkulose war jetzt wahrscheinlich auch nicht selten.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es gab tatsächlich auch einige Leute, die ihn ganz cool fanden. Er hatte zum Beispiel ein Angebot, er sollte wohl Professor in Heidelberg werden. Das hat er aber abgelehnt, weil er gesagt hat, naja, ich bin jetzt hier relativ mit mir allein und reagiere eigentlich gar nicht auf das, was auf mich zukommt. Und wenn ich jetzt anfange, öffentlich zu lehren, dann muss ich mich ja in irgendeiner Form und Art und Weise dann doch ins Verhältnis zu dem setzen, was mir gesagt wird. Und wenn das jetzt schon so schlimm ist, wie soll es denn dann erst werden, wenn ich dann anfange, öffentlich zu lehren? Und dann hat er gesagt, das muss er aus den Gründen ablehnen, weil ich glaube, auch das wäre dann tatsächlich zu viel gewesen. Da hat er vielleicht auch sehr, sehr gut dran getan.
Ja, sich dem so auszusetzen, klar. Das kann ich nachvollziehen.
Ja. Ja, also ich habe mich sehr gewundert über diese modernen Gedanken und weil der lief bei mir so nebenbei. Aber sehr spannend. Sehr spannend auch, dass er ja auch diese, in seinem Fall sind es Substanzen, wie hieß das nochmal bei Leibniz, Monaden oder irgendwie so?
Monaden, genau, ja.
Also das war ja damals irgendwie der heiße Scheiß, ne?
Ja, nur da war die Physik ja auch noch so tief verwurzelt mit der, verquickt mit der Philosophie. Ja.
Ganz spannend. Sehr, sehr spannend. Und ich finde es wirklich interessant, dass natürlich Lessing derjenige welche war, der gesagt hat, wieso ist doch cool.
Ja, in ihrer Weltoffenheit hatten sie einige Gemeinsamkeiten.
Ja, definitiv. Definitiv. Und er war ja auch ein guter Freund von Moses Mendelssohn. Also Lessing hat echt viel richtig gemacht. Sehr viel richtig gemacht. Muss man schon ehrlich sagen. Viel richtig gemacht hat natürlich auch Baruch de Spinoza. Kann man wirklich gut lesen. Ich würde allerdings in dem Fall einschränkend sagen, wahrscheinlich erstmal auf Sekundärliteratur zurückgreifen.
Ja.
Weil das Eigentliche ist schon so, selbst in deutscher Übersetzung, so ein bisschen brockig und eckig und kantig. Aber für Hörerinnen und Hörer, die schon so ein bisschen länger dabei sind und nicht unsere erste Philosophie-Folge hören, die, glaube ich, können sich da durchaus ranwagen. Wir haben ja sehr kluge Hörerinnen und Hörer.
Bestimmt. Vielleicht gibt es ja auch eine nette Ausgabe mit Kommentar, dass man zwar den Originaltext hat, aber trotzdem auch noch irgendwie viel Erklärung dran. Das wäre wahrscheinlich der Optimalfall, denn es stimmt schon, sprachlich ist es, da muss man sich durchwühlen.
Ja, definitiv.
Deshalb.
Definitiv.
Gerne mit Kommentar oder direkt erläutert.
Du konntest wahrscheinlich richtig viel mit dem anfangen. Also ich dachte so, als ich das, als ich gelesen habe, ach, der mochte Seneca auch so gerne, dachte ich, ach guck, das geht doch total in die Richtung von
auf jeden Fall, ja, an vielen Stellen ist das durchgeschienen, dass er die gerne mochte und durchaus drauf aufgebaut hat. Das fand ich interessant, ja. Schön, aber die waren ja auch sehr weltoffen. Also Lessing hätte sie wahrscheinlich auch gemocht. Ah, schön.
Ja, bestimmt.
Wollen wir von den radikalen Philosophen mal zu den radikalen Musikerinnen kommen?
Ja, sehr gerne. Das machen wir natürlich. Und zwar haben wir gehört Patricia Kopaczynskaja und Polina Leschenko, die haben ein Album herausgebracht, das heißt Dö. Patricia Kopaczynskaja wurde 1977 in Chișinău in der moldauischen SSR, was wiederum Teil der Sowjetunion war, geboren und ist eine moldauisch-österreichisch-schweizerische Geigerin. Also komplizierter kann man es nicht mehr machen. Ihre Mutter war ebenfalls Violinistin. Ihr Vater Viktor spielte das Zimbal, das ist so eine Art Hackbrett. Und weil ihre Eltern ausgedehnte Konzertreisen durch die Sowjetunion unternahmen, wuchs sie überwiegend bei ihren Großeltern auf. Ab ihrem 6. Lebensjahr nahm sie Geigenunterricht. 1989 emigrierte die Familie dann nach Wien. Sie nahm die österreichische Staatsbürgerschaft an. Sie studierte an der Universität für Musik und darstellende Künste in Wien, Komposition und Violine. Im Alter von 21 Jahren wechselte sie als Stipendiantin an die damalige Hochschule für Musik und Theater in Bern. Dort diplomierte sie dann im Jahr 2000 natürlich mit Auszeichnung. Viele Komponistinnen haben ihr bereits Werke gewidmet. Sie komponiert auch gelegentlich selbst. Polina Leschenko wurde in St. Petersburg geboren und begann im Alter von 6 Jahren Klavier zu spielen. Das ist, guck mal, so geht das. Ne? Also ich will jetzt mal schön ein. 2 Jahre später gab sie dann ihr Solo-Debüt mit dem Leningrader Symphonieorchester. Im Alter von 16 Jahren erhielt sie ihr Diplom mit der höchsten Auszeichnung des Königlichen Konservatoriums Brüssel. Sie arbeitet mit Orchestern auf der ganzen Welt zusammen. Polina Leschenko ist eine versierte und bewunderte Kammermusikerin und tritt häufig auf Festivals auf. So, und in dieser Aufnahme spielen die nun also unter anderem einmal die 4. Sonate für Violine und Klavier von Francis Poulenc, dann die 2. Sonate für Violine und Klavier von Béla Bartók und Zigan von Maurice Ravel. Und dann gibt es noch eine Sache, also so ein Einzelstück, das spielt dann Polina Leschenko, den Coppelia Waltz aus dem Ballett Coppelia des französischen Komponisten Leo Delibes. Frau Windhorst.
Ja, ich mache es mal kurz. Ich zitiere aus meinen Notizen. Also steht Herzchen, ja. Herzchen, 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 Herzchen. Und dann steht noch Herzchen. Also so ein kleiner Drei, ne? So. ja, Dö. Großartiges Album. Ich war weggeblasen von vorne bis hinten. Das ist so mutig und gleichzeitig so schön wild und so schön nicht schön. Also es ist und dabei so schön. Es wird zum Teil richtig schroff und teilweise explodiert es, dann ist es wieder, aber selten, auch mal nett und auf merkwürdige Weise ruhig. Aber insgesamt fand ich, das ist ein Ausbruch von Gefühlen und auch handwerklich, was sie auf die Geige bringt, ist zum Teil unfassbar. Also da sind Stücke bei, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Die muss doch mitten im Stück eigentlich dreimal ihren Bogen austauschen, weil sie da drauf haut. Also unglaublich, aber es klingt toll. Was man auch immer wieder raushört, ist so ein Folk-Einschlag. Also dieses, vielleicht ist das was Moldauisches, hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall was Osteuropäisches, was man da irgendwie raushört. Obwohl es ja nicht klassisch daherkommt, aber es hat immer sowas ländlich, ich weiß nicht, ländlich Osteuropäisches, sowas, so eine Qualität, die zum Beispiel auch Klezmer hat, so eine wilde Lebensfreude irgendwie, und die mir sehr gut gefallen hat. Und also beide machen das, sowohl auf dem Klavier als auch auf der Geige. Ich war weggeblasen, das ist ein absoluter Anwärter für mein Album des Jahres. Das rennt so dermaßen. Ja, also, puh. auch toll aufgenommen. Das Einzige, was mich stört, der einzige Punktabzug, den gibt es für das Cover, weil ich hätte das Ding nicht in die Hand genommen irgendwo im Laden.
Das musst du jetzt natürlich beschreiben, ne?
Also. Ach so, ja, das ist nur so ein langweiliges, unscharfes Bild von den beiden Damen, die irgendwie durch die Wiese laufen. Das ist langweilig. Dieses Album ist alles andere als langweilig. Dieses Album ist laut und mutig und lebensfreudig und unschön und hervorragend, meisterhaft gespielt. Ja, also ich weiß sonst nichts mehr zu sagen, außer Herzchen.
Ich habe ja Patricia Kopaczynskaja das erste Mal mit dem HR-Symphonieorchester gesehen und gehört und dachte zu dem Zeitpunkt, nach ganz kurzer Zeit, meine Güte, hat die Frau eine Energie. Die haut da, also die hat eine unfassbare, ein Wavre, was die so in diese Geige reinhaut irgendwie. Das ist ja unfassbar. Das hat mich sofort beeindruckt. Und ich dachte, wow, das war das Erste, was ich dachte. Insofern war ich ein bisschen vorgewarnt sozusagen, was dieses Album angeht. Aber es ist genau das. Es ist halt dieses sehr energetische, dieses sehr energiegeladene. Immer so, man hat immer das Gefühl, es geht so kurz vor, bevor es so endgültig alles ausbricht. So. Es ist wahnsinnig körperlich gespielt, habe ich so immer den Eindruck. Wenn das in irgendeiner Form Sinn macht.
Nee, das hört man, ja.
Das werden nicht nur einfach die Noten gespielt, sie spielt auch sich hinein in dieses Stück. Das finde ich sehr schön. Man hört, wenn sie spielt. Das finde ich ja immer ganz großartig. Man hört zum Beispiel auch, wenn Janine Janssen spielt. Die diesen wundervollen, klaren Ton hat. Und hier hört man halt diese Energie einfach, die da drin liegt. Und das passt natürlich auch wundervoll zu diesen drei Komponisten, die ja auch erst alle im 20. Jahrhundert, also die ganzen Kompositionen sind ja eher so im 20. Jahrhundert entstanden oder Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hört man natürlich auch, denn das muss man schon sagen. Die beiden haben sich nicht die, sagen wir mal, eingängigsten Stücke ausgesucht, sondern eher so Stücke, die, sagen wir mal, Johann Strauss, Hörerinnen und Hörer, vielleicht eher an die Grenzen des Erträglichen bringt. Also das ist schon sehr modern, also das heißt modern, aber es ist halt Musik von Bartók, Poulenc und Ravel. Simple as that. Und Ravel speziell, vergesst mal diesen Bolero. Ravel selber hat mal gesagt, als sie ihn gefragt haben in einem Interview, Herr Ravel, was ist denn nun Ihr bestes Stück? Und da hat er gesagt, naja, der Bolero halt, es ist nur schade, dass da keine Musik drin ist. Also er war sehr sauer, also weil er so reduziert wurde und weil er selber meinte, fand das Stück gar nicht so toll. Also er fand es okay, aber er fand es nicht so überragend. Und wenn man seine anderen Stücke kennt, dann stimmt das auch. Er hat viel, viel Besseres geschrieben.
Ja, und das ist ein brillanter Abschluss, dieses Album. Also da denkt man, das war schon gut und dann kommt Zigan und man ist eigentlich die ganze Zeit nur, was sind das, 10 Minuten oder so, nur so auf der Ecke seines Sitzes und fragt sich, was jetzt wieder kommt.
Ja, das ist toll.
Ja.
Das macht viel mehr Spaß, weil der Bolero ist okay, aber da hat der Ravel schon ganz recht, er hat sonst viel, viel Besseres geschrieben. Und das zeigen die beiden hier in ausgezeichneter Form. Man muss das einfach so sagen. Also wenn ihr wirklich Lust habt auf Bartók, auf Poulenc und auf Ravel, wenn ihr sowieso schon in diese Richtung geht, ihr könnt diese CD nicht kaufen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ihr dürft diese CD nicht an euch vorbeigehen lassen. Das dürft ihr nicht machen. Das ist, ich bin auch der Meinung, dieses Album rennt. Und wir haben natürlich auch etwas gesehen.
Ja, wir haben uns diesmal wieder mal vorgewagt, todesmutig in die Welt der Sitcoms. Das ist ja schon mal herrlich schief gegangen. Diesmal haben wir Brooklyn Nine-Nine gesehen, offiziell auch nur die Pilotfolge. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, nicht weiter zu gucken. Ich habe das nicht geschafft. Es handelt sich bei Brooklyn Nine-Nine um eine US-amerikanische Sitcom, die seit 2013 ausgestrahlt wird. Die ist nach 5 Staffeln abgesetzt worden, das war in diesem Jahr 2018, von Fox. Aber schon einen Tag später wurde klar, ein anderer Sender, nämlich NBC, würde diese Serie übernehmen. Und so bekommen wir im nächsten Jahr nochmal eine 6. Staffel mit 13 Folgen. Worum geht es? Brooklyn Nine-Nine handelt von einem fiktionalen Revier, dem 99. Revier des NYPD. Und dann denkt man sich schon, das haben wir noch nie gehört. Polizisten des NYPD in einer Sitcom. Mensch, das ist ja mal was Neues. Geleitet wird das Revier dann vom neu ernannten Captain Raymond Holt, der eher von der trockenen Sorte ist. Jake Peralta ist unser Protagonist, der ist eher albern drauf. Das ist einer der Detectives. Weitere Detectives sind Amy Santiago, die eher regelversessen ist und sehr loyal und immer dem Captain hinterherhechelt sozusagen. Charles Boyle ist ein sehr loyaler, aber auch sehr unsicherer Kollege. Und Rosa Diaz ist so die kühle, coole, lederjackentragende Motorradfahrerin. Dann haben wir noch den Chef dazwischen, nämlich Terry Jeffords, den Sergeant, der, naja, aus Angst seiner Familie abhanden zu kommen, jetzt am Schreibtisch sitzt, statt im Feld mit der Waffe umherzulaufen. Und wir haben dann noch eine ziemlich verrückte Figur namens Gina Linetti, die ja so Verwaltungsaufgaben macht und die Assistentin vom Captain ist. Das Ganze ist eine Single-Camera-Ensemble-Comedy, wie ich gelernt habe. Also Ensemble ergibt sich, es geht wirklich um die Personen, es geht selten um die Handlung. Und Single-Camera merkt man auch daran, es ist halt nicht in einem Studio gedreht, wo man dann mehrere Camera-Angles mehrere Perspektiven für die gleiche Szene hat, sondern es ist die eine Kamera, die umher und mitläuft. Das ist jetzt auch nicht unbedingt neu. Jetzt bin ich gespannt, wie Herr Martin das Ganze gesehen hat.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstmal eingeschlafen.
Gleich am Anfang?
Nee, ja, da passierte ja nichts. Mhm. Irgendwie. Ich fand, der erste witzige Teil oder der erste witzige Part war das mit der Putzfrau.
Ui, ja.
Das war so eine Action-Szene mehr oder weniger. Sie versuchten also, so wie man das diesem Klischee-Polizisten-Sachen so macht, eben, wenn Polizisten in einen Raum reingehen, dann sichern die doch immer so ab. Hm. Das sieht dann immer ganz toll aus. Und dann war da halt auf so einem Gang eine Putzfrau, die da nun überhaupt nichts mit zu tun hatte und auch nicht willens war, sich in irgendeiner Form an diesem Ganzen zu beteiligen. Und dann zeigte halt die Polizistin ihre Marke und die Putzfrau zeigte halt einfach die Firma, für die sie arbeitete. Also das war ganz, das fand ich witzig, das war drollig. Ansonsten fand ich das jetzt nicht schlimm, aber ich fand es halt doch relativ langweilig halt. Ich kann mich darüber nicht mal aufregen. Das regt mich schon wieder auf, dass ich mich darüber nicht aufregen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist nicht die Ranch. Also es gibt hier noch nicht so viel Aufregung.
Nee, das auf keinen Fall. Also das auf keinen Fall. Es ist halt, ja, ich weiß nicht, es passiert halt nicht so richtig viel, was ich witzig finde.
Das stimmt. Das ist ein bisschen der Fluch, denn ich meine, das Setting, ich habe schon angedeutet, finde ich auch nicht besonders spannend. NYPD-Cops, aha, jede zweite Serie, jedes Genres spielt irgendwie in New York im Polizeirevier. Davon haben wir schon so viele Varianten gesehen und auch sehr viele Sitcoms gesehen. Dann sind die Typen, die verschiedenen Figuren ja auch erstmal relativ stereotypisch gezeichnet. Da ist der Schüchterne, die Coole, die Verrückte, das erwachsene Kind, der stoische Captain, ja, ne, so pff. Der super starke Sergeant, der aber irgendwie kreischend Angst bekommen hat vor seinem eigenen Job. Also ist so Mittel. Die werden immer dreidimensionaler und was man ihnen zugutehalten muss, finde ich, dass die Chemie zwischen den Schauspielern sehr gut funktioniert. Leider kriegen sie es in der Pilotfolge noch nicht so gut hin. Später wird das besser. Was mich was gemacht hat, dass ich es weitergucken wollte, war die Titelmusik, ich weiß nicht warum, die machen wir gleich gute Laune. Und die Running Gags. Die werden auch erst richtig interessant, wenn die Folge um Folge besser werden und man hinterher dann immer wieder so Rückgriffe machen kann auf alte Gags und alte Handlungsstränge. Die Figuren wachsen einem ans Herz. Leider reicht die Pilotfolge dafür nicht. Und das fand ich echt schade. Aber ich finde es interessant, dass die Serie sich so lange gehalten hat, dass sie jetzt noch eine 6. Staffel kriegt. Nach mehreren Folgen, muss ich sagen, hat sie verdient, denn für eine Sitcom nimmt sie noch richtig Fahrt auf, schafft sie noch mehr tiefer, als ich erwartet hätte. Aber die Pilotfolge kann das noch nicht gut. Das war schade. Insofern leider wieder nicht eine Sitcom, die uns mal so richtig überzeugt.
Ja, vielleicht hätte ich weitergucken sollen. Tja. Aber die Pilotfolge fand ich echt langweilig. Muss ich ehrlich sagen. Ja,
Also machen wir damit nicht viel, aber vielleicht eine, also wer was Lustiges, Unaufgeregtes sehen möchte, guckt sich Brooklyn Nine-Nine an und wer es schafft, weiterzuschauen, auf den bin ich gespannt. Der darf uns mal bei Twitter, Facebook oder im Blog einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht fandet ihr das ja gar nicht, dass die immer besser wird, so wie ich das gesehen habe. Vielleicht fandet ihr die auch immer langweiliger.
Ja, oder ihr sagt, Herr Martinsen, du musst das unbedingt weitergucken.
Genau.
Ja, das kann ja auch sein. Ja, also ich fand die Serie jetzt nicht irgendwie, dass ich mich darüber aufgeregt hätte, dass alles ganz schlimm war oder sonst irgendwie. Das fand ich einfach nur so ein bisschen fad. Langweilig halt. Tja. Überzeugt mich, dass ich die Serie weitergucken soll oder auch nicht. Die Hörer von Kiel FM und Westküste FM werden an dieser Stelle wie immer von uns verabschiedet, weil jetzt Verkostet kommt. Und da bedanken wir uns zunächst einmal bei Kirsch Whisky. Das ist der Distributor für die ganze Geschichte, die wir in den letzten Folgen verkostet haben. Floki und jetzt auch Forde von der Einwerk Brennerei. Und dann gibt es noch eine kleine Verbesserung, denn die Malts von Einwerk sind samt und sonders rauchig. Das heißt, diese eine Geschichte mit dem Schafdung, die wir da getrunken haben, das war nicht der rauchige, sondern die sind sowieso alle rauchig.
Ah, okay.
Das wird vielleicht auch dieses Toastbrot sein, was wir da immer so hatten. Mhm. Denn dieser Gin ist auch rauchig. Denn wir trinken diesmal kein Malt, kein Bourbon und kein Whisky, sondern wir trinken einen Pot Distilled Gin. Also ein Gin, der in den Brennblasen geklöppelt wurde, in denen auch ein Whisky normalerweise hergestellt, beziehungsweise das New Make hergestellt wird. Also das ist bis dahin schon mal alles gleich, außer natürlich, dass es Gin ist. Und dann kommt er sogar noch 3 Monate in Virgin Oak Eichenfässer. Also ist auch noch Barrel Aged oder Cask Aged für die schottischen Menschen. Also alles wie beim Whisky, nur natürlich, dass es eben kein Malt ist, sondern eben ein Gin. Also Wacholder, Schnaps. Ne? So. Wir haben ja schon mal Gin probiert, das war jetzt ja nicht ganz so unsere Welt. Insofern bin ich gespannt, was uns da diesmal erwartet. Die Einwerkbrennerei wurde 2011 gegründet, das haben wir ja schon alles erzählt. Deswegen brauchen wir das, was da noch so alles war, das könnt ihr in den letzten Folgen nachhören. Über die Brennerei in Island haben wir schon sehr viel erzählt. Und wenn ich mir dieses jetzt so angucke, diesen Gin, ne? Mhm. Dann sieht er ja aus wie ein Whisky.
Ja.
So.
Also farblich ist das so hier so Grauburgunder, heller Weißwein.
Ja.
Also eindeutig heller Bernstein.
Ja, heller Bernstein.
Hellgelber
heller
Bernstein.
Bernstein. Ja, genau. Ja.
Unsere Running Gags sind ja auch nicht schlecht, ne?
Also. Ne? Er ist also auf jeden Fall nicht gefärbt und all solche Geschichten, das kann man auf jeden Fall sagen. Also alles wie beim Whisky, nur eben Wacholder-Schnaps. So, verriechen wir mal. Ich rieche tatsächlich diesen typischen Gin. Aber
schon,
ich rieche auch diesen typischen Einwerk-Gedöns. Also
diesen
das,
Toast.
Was bei den Malls auch da schon war, ist hier auch drin.
Ja, dieses Getoastet halt.
Ja.
Das ist erstaunlich angenehm, weil ja, man riecht, dass es ein Gin ist,
ja.
Aber aus irgendeinem Grund ist es positiv. Normalerweise bei Gin kommt mir ja schon alles hoch. Also
ja, mir normalerweise ja auch eher. Man soll den ja auch nicht pur trinken. Wir haben den das letzte Mal auch pur getrunken, Frau Windhaus. Das war auch nicht gut.
Ja, das war nicht gut. Das machen wir aber
also
wieder
in diesem
jetzt,
Fall. Für den nächsten haben wir auch einen Gin Tonic. Ein Tonic Water. Aber dieser hier ist ja so schön in Holzfässern gereift. Deswegen, ja, aber ganz ehrlich, der hat all diese ganzen Sachen, die auch die Malts haben, ne? Oder viel davon.
Schon, ich rieche auch so eine gewisse Vanille irgendwie.
Ja, oder?
Also schon, das ist...
Das kommt von den Fässern. Und auch Holz.
Holz? Ja, ich habe so einen Geruch eher von Laub. Sowas in die Richtung. Wieso, wenn man so Zweige mit Blättern dran noch lagert, die so ein bisschen...
Ah.
Weißt du, was ich meine? So ein pflanzigen Geruch irgendwie. Aber angenehm auch wieder.
Mhm. Interessanterweise rieche ich hier auch das erste Mal richtig wirklich Rauch. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt weiß.
Ja, auf
das
jeden
verbindet
Fall
sich ganz schön mit diesem Wacholder. Hm?
Ja, verbindet sich mit dem Wacholder. Ich bin fasziniert, wie da diese Vanille drin ist.
Ja, ne? Interessante Mischung. Denn das kann man jetzt schon sagen, das ist interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob das für den gemeinen Gin-Trinker und die gemeine Gin-Trinkerin, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schon sehr speziell, oder?
Ja, also tatsächlich, dass es so anders ist als die Gins bisher, unter denen ich leiden musste.
Wir verderben uns das gerade mit allen Gin-Trinkern. Ich habe vorher bei Twitter gefragt, was macht man denn so mit Gin? Also was kann man, was soll ich da denn jetzt? Wir haben hier zwei Gins und was muss ich denn da jetzt? Und da kamen ganz viele, ganz, ganz viele tolle Menschen haben da darauf geantwortet, was man da alles so mit machen kann. Für einiges brauchte man so ein Mix-Dingsbums. Mhm. Na, so ein, keine Ahnung. Und viele haben ganz viele tolle Tipps gegeben und einige waren ganz hingerissen, also es waren richtig Gin-Expertinnen und Experten waren dabei, also mit denen haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal wieder verdorben, glaube ich.
Ja, nun, also liebe Gin-Experten, seht es mir nach, ich weiß einfach nicht, was ich tue. Mhm. Ich brauche noch mehr von dieser Erkenntnis, vielleicht kann man sich die antrinken.
Aber am Ende des Tages, weißt du, also es geht ja nichts über Malt, echt, das ist ja alles.
Ja, nee, sicher auch so. Die Komplexität kann ein Gin halt nicht, kann er nicht. Auch nett.
Wobei,
vielleicht,
wenn er im Holzfass gelegen hat. Hm?
Ja, offensichtlich kann er schon mal mehr als andere Gins hier.
Da ist echt Vanille drin. Ja, wollen wir mal probieren?
Sehr gerne, ja.
Ja, dann Skaul.
Skaul. Oh ja, Vanille. Wacholder.
Ja.
Und hui.
Holz.
Toast, aber richtig. Meine Güte. Mhm. Das ist so richtig, das ist der Geschmack, der sich so ausbreitet im Gaumen.
Ja, total.
Echt, das hätte man gerade so ein leicht verbranntes Toast gegessen. Total lecker. Nee, echt, das ist so ein Sonntagmorgen-Geschmack, obwohl ich schon ewig keinen Toast mehr gegessen habe, aber.
Entschuldigung, können Sie mir bitte meinen Toast verbrennen?
Leicht verbrennen, bitteschön. Ja. Leicht verbrennen und dann frische Butter drauf.
Ja, schön. Dänische bitte.
Ja, dänische, ganz genau.
Nicht diesen Klumpen Fett aus Deutschland.
Ja, aber das hat was immer noch was Pflanziges.
Das ist schön.
Tanne vielleicht.
Ja. Ja, ja.
Das hat was, ne? Tannennadel so, ja.
Ich habe gerade Zimt in der Nase.
Ui.
Aber volle Kanne, volle Möhre. Nanu.
Ja, also liebe Gin-Produzenten, das hier ist wahrscheinlich, was ihr nicht als Gin bezeichnet, aber ich mag das.
Ja, das ist rauchiger Gin aus dem Fass. So. Das ist schon mal genau der richtige Weg. Also ein Werk macht das schon wieder genau richtig, finde ich.
Ein Hoch auf die Isländer, ihr habt es voll.
Vielleicht
drauf.
Haben sie auch einfach gedacht, wir wollen also Whisky produzieren ist ja auch teuer, ne? Und das liegt ja immer alles so lange in Fässern rum und so. Gin kann man ja schneller abverkaufen. Mhm. Und die haben wahrscheinlich gedacht, komm, die Whisky-Trinker, die müssen wir mal irgendwie hier so ein bisschen, vielleicht mögen die das ja. So. Das ist echt, ich habe hier Zimt ohne Ende. Das ist ja unfassbar.
Also ich muss sagen, das kann was. Ich bin... Sehr angetan.
Ich bin auch sehr angetan. Also das ist wirklich der erste Gin, der mir richtig gut schmeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob das für den Gin an sich spricht. Aber für mich als Malthead, ich mag das.
Ja.
Also ich finde tatsächlich, ehrlich gesagt, ich finde die Malts besser. Mhm. Von einem Werk.
Eindeutig, ja.
Es ist und bleibt ein Gin und ich kann diesen Wacholder-Geschmack nicht so richtig was abgewinnen. Bin ich ganz ehrlich. Aber das ist cool. Das kann man mal machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man das wirklich noch irgendwie so ein bisschen, müsste das jetzt versuchen, tatsächlich auch mit Tonic Water zu trinken. Mhm. Und solche Sachen, wir haben es ja hier pur getrunken, das muss man vielleicht auch noch sagen. Wir haben es jetzt tatsächlich mal pur getrunken. Und das kann man gut machen, das ist kein Problem. Und da, also normalerweise würde ich Gin nicht pur trinken, also nur unter Androhung von Freiheitsentzug und Lebensgefahr. Und das hier ist wirklich richtig okay. Das ist richtig lecker. für mich. Und ich, es bleibt aber trotz alledem ein Gin. Und dieser Wacholder-Geschmack ist nun mal da, auch wenn dieser Zimt mich sehr gerade beeindruckt hat. Die anderen haben ja von uns so, also von mir jedenfalls, 4 bis 5 Punkte gekriegt und all solche Sachen. In diesem Fall bin ich dann doch ausnahmsweise mal bei 3, aber nur wegen des Gins, den ich nicht so schätze. Dieser Wacholder-Kram ist nicht ganz so meins, aber es ist eine sehr, sehr, sehr gute 3 von 7.
Ich möchte einfach mal unverschämt sein und ihm einfach mal eine 4 geben, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich jemals einen Gin mag, weil wahrscheinlich alle anderen Gins, die ich bisher getrunken habe und die ich jemals trinken werde, eine 1- bekommen, kriegt jetzt dieser Pot-Distilled-Gin eine 4. So.
4 Punkte von Frau Windhorst, 3 Punkte von mir für den Ford-Pot-Distilled-Gin-Barrel-Aged mit 57 Alkoholvolumenprozenten. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
Selbstverständlich. In der nächsten Woche haben wir nämlich Die Wüstengängerin von Alice Grünfelder gelesen und gehört haben wir Historian von, jetzt kommt Lucy Dacus oder Dacus. Mal schauen, wie sie sich wirklich ausspricht. Wir werden ja, das recherchieren. Man weiß es nicht. Dacu. Wir finden es raus. Gesehen haben wir den Staffel 2 Film, der die Serie beendet, von Sense8. Und dann widmen wir uns für alle Menschen, die uns im Internet hören, dem Bier zu.
Ja. Da können wir auch wieder ein bisschen mehr dazu sagen.
Genau.
Und den anderen Gin, den werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen noch probieren. Also für alle Gin-Fans, natürlich kommt auch noch der Nicht-Battle-Age-Gin von Einwerk hier noch zu seinem Recht. Wir möchten die Sendung natürlich nicht beschließen, ohne uns bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Egal, wie ihr diese Sendung unterstützt, ihr seid auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass es diese Sendung gibt, dass es sie weiterhin geben wird und dass sie so ist, wie sie ist. Dafür auf jeden Fall vielen Dank und das ist auch völlig egal, ob ihr uns besternt bei iTunes oder ob ihr uns finanziell in irgendeiner Form unterstützt oder ob ihr uns einfach nur hört oder was auch besonders cool ist, erzählt einfach anderen Leuten von uns, dass es uns gibt. Das wäre auch sehr schön. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank. Bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.